Radio Poquito. Radio Poquito. Poquito. Von Mensch zu Mensch.
Ja, und damit kommen wir dann so langsam zum ersten Beitrag von heute. Und da geht es um die Prana-Schule. Und da werde ich jetzt die Purgi mal zu uns reinholen. Und ja, kleinen Moment. Ja, und damit sage ich Hallo und schönen guten Morgen, Purgi.
Guten Morgen, ich nehme an, du bist der Michael.
Ja, Burgi, du solltest mich, hat sich meine Stimme so verändert, dass du mich nicht mehr erkennst. Wir haben schon so oft miteinander geschwätzt.
Wir haben noch nicht miteinander geschwätzt.
Doch, wir haben schon miteinander gesprochen. Aber das, vielleicht ist das auch nicht so oft gewesen. Aber ein paar Mal haben wir schon miteinander gesprochen, nur jetzt im Rahmen des Kongresses nicht. Vielleicht zähle ich die Male, die ich dich auch nur gehört habe, dazu. Das mag sein.
Danke, Michael.
Vielleicht ist meine Stimme auch nicht so eindrucksvoll und markant wie deine. Denn es ist ja eine sehr interessante Stimme. Aber wir sind ja nicht wegen unseren Stimmen heute hier, sondern Burgi, wir sind ja wegen deinem Schwerpunkt hier, den du hier vortragen möchtest und den du vorstellen möchtest. Und das ist die erste internationale Prana-Schule in Österreich, die ja doch denn das ein oder andere Interessante zutage gefördert hat.
Ja, danke, Michael. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, Burgi, ich denke, wir machen nicht lange drumherum. Ich übergebe dir die Bühne und das Mikro, die virtuelle Bühne und das Mikrofon. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß und ich melde mich dann im Anschluss.
Michael, stellst du mich noch vor oder steige ich gleich ein? Ah, ja?
Wir sind direkt auf Sendung. Du kannst direkt einsteigen.
Okay. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dem Michael vorab einmal für die Organisation dieses schönen Okidok-Kongresses. Und ich danke dem Klaus Glatzl dafür, dass er die Technik zur Verfügung gestellt hat. Mein Name ist Burgi Sedlak. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf und hier zu euch sprechen darf und euch ein bisschen was über die Prana-Schule und über unser Prana-Vita, unser energetisches Heilsystem, erzählen darf. Das Thema Gesundheit, gesund bleiben, gesund werden, das ist das Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt und mit dem ich mich seit mehr als 30 Jahren intensiv beschäftige. Ich selbst praktiziere seit 30 Jahren Energiearbeit, habe in dieser Zeit als Reiki-Lehrerin begonnen, dann in Österreich die erste Schule für traditionelle Thai-Massage eröffnet. Dann habe ich viele Jahre lang als Lehrerin und Therapeutin für Shiatsu gearbeitet. Die Faszination der feinstofflichen Arbeit nahm im Laufe dieser Jahre für mich immer mehr zu. Ich hatte das Glück, viele Reisen durch die Welt machen zu können, viele für mich interessante Lehrer zu treffen und von ihnen lernen zu dürfen. Schamanen, Soundhealer, spirituelle Menschen im Osten und Westen. Und all das, was ich lernen durfte, all dieses Heilwissen, hat mich bewogen, im Jahre 1993 die erste Schule für Prana-Heilung im deutschsprachigen Raum zu gründen, mit Sitz in Salzburg. An der Prana-Schule unterrichten heute 24 Lehrerinnen und Lehrer in Österreich, Deutschland, in der Schweiz und in Südtirol. Teile unseres Unterrichtsprogramms Und einzelne Seminare werden auch in Indien unterrichtet. Vor 12 Jahren bin ich dann daran gegangen, gemeinsam mit Weggefährten der Prana-Schule, mit energetisch erfahrenen Menschen und mit Lehrerinnen und Lehrern meiner Schule, aus dem reichen, gemeinsamen Schatz an Wissen und Erfahrungen zu schöpfen und eine wunderschöne, alternative Energieheilmethode zu kreieren, die sich Pranavita nennt. Ein österreichisches Produkt sozusagen. Und wir haben sehr viel Freude daran. Über Pranavita möchte ich gerne etwas mehr berichten. Aber ich denke, vielleicht ist es auch erwähnenswert, dass die Ausbildungen an der Prana-Schule vielfältig sind und umfassend. Wir bieten neben der energetischen Heilarbeit auch eine Kräuterausbildung in 7 Modulen an, weil ich glaube, dass das Wissen um die Heilkräuter wesentlich ist, um gesund zu bleiben und gesund zu werden. Kräuter, Heilkräuter und Wildkräuter, ich nenne sie auch gerne die Edelsteine unter den Pflanzen, sind wichtig, um unseren Körper gesund und fit zu halten. Ist doch die menschliche Natur und die Natur um uns herum eins. Und es gibt so viele natürliche Mittel, die uns gut tun. Wir Österreicher haben, glaube ich, sowieso einen ganz besonderen Bezug zu den Kräutern und auch zu unseren Kräuterkundigen. Und wenn ich mich so umsehe in meinem Bekanntenkreis, da gibt es kaum einen Hausgarten oder einen Balkon, wie klein er auch immer sein möge, wo nicht mit viel Begeisterung Kräuter gezogen werden, was ich ganz schön finde. Schon in den ältesten medizinischen Schriften spielen Kräuter eine wichtige Rolle. Nehmen wir hier zum Beispiel das Wissen aus der traditionellen chinesischen Medizin oder die tibetische Kräuterkunde. Ein gutes Basiswissen, ein gutes Basiskräuterwissen zu haben, denke ich, ist daher für uns selbst sehr erfreulich und für andere Menschen durchaus nützlich. Die Prana-Schule bietet neben der Ausbildung zum Kräuterwissen auch eine Ausbildung zum Klangtherapeuten an, die meistens in Bayern durchgeführt wird. Klänge und Töne sind ein weiteres super gutes Instrument, um gesund zu bleiben und um gesund zu werden. Und wir verwenden Klänge und Töne auch in der Pranavita-Therapie. Nun ein bisschen mehr zu Pranavita. Das Wort Prana kommt aus dem Sanskrit und es bedeutet Lebensenergie. Das Wissen um diese immer und überall vorhandene Lebensenergie ist in allen großen Kulturen der Welt fest verankert. Ihre Traditionen und ihre Heilsysteme basieren auf diesen Prinzipien der Lebensenergie. Man nennt die Lebensenergie halt überall anders. Chi, Ki, Mana, Prana, Orgon oder auch Licht. Worte wie Lichtkörper, Lichtmeditation, Lichtarbeit sind heute sehr gebräuchlich und jeder kennt sie. Und wenn man Pranavita wörtlich übersetzt, dann heißt das Lebensenergie oder Energie Leben. Diese Lebensenergie quillt aus uns heraus, aus unserem Inneren, denn wir sind doch alle Lichtwesen. Und wir nehmen das Prana von außen auf, aus der Erde, von den Bäumen, von der Sonne, aus dem Wasser, aus den Nahrungsmitteln und aus der Luft. In der Luft ist das Prana in unendlichem, unermesslichem Ausmaß vorhanden. Und mit jedem Atemzug, den wir nehmen, atmen wir nicht nur Sauerstoff ein, sondern wir atmen Lebensenergie ein. Das kann man sich immer wieder mal bewusst machen. Aus diesen Gründen ist die Atmung so wichtig. Eine korrekte Atmung ist also ein sehr wichtiges Mittel, um gesund zu bleiben. Außerdem ist eine korrekte Atmung eine von den wenigen Möglichkeiten, unseren Geist und unsere Emotionen in die Ruhe zu bringen, in die Entspannung. Und das ist ja auch sehr wichtig in unserer heutigen Zeit. Energetisch effiziente und starke Atemtechniken sind ein Teil der Ausbildung an der Prana-Schule. Es gibt Menschen auf dieser Welt, und das sind gar nicht so wenige, die sich von Prana, von Licht ernähren. Dies nennt man Lichtnahrung. Ich selbst habe die Lichtnahrung vor mehr als 17 Jahren kennengelernt und erlernt und dann über ein Jahr lang erfolgreich praktiziert. Dies war eine energetisch sehr starke und bemerkenswerte Zeit für mich. Wir können uns also von Licht, von Energie ernähren. Und wir können das Licht, das Prana, ebenso für Heilzwecke einsetzen. Mit Prana, mit Lebensenergie, können wir unseren Körper gesund erhalten oder sein Gesundwerden unterstützen und beschleunigen. Bewusstsein für Prana, für die Lebensenergie, ist also der Ausgangspunkt für sämtliche Änderungen in Richtung Gesundheit und Erhaltung der Gesundheit. Unser Grad an Bewusstsein für diese Lebensenergie beeinflusst unsere Fähigkeit, uns selbst und unsere Mitmenschen zu heilen. Pranavita ist also eine Heilmethode, mit der wir das Licht, die Energie, die aus unseren Händen strömt, gezielt einsetzen. Lebensenergie fließt ununterbrochen aus unseren Händen, bei allen Menschen. Dies haben verschiedenste Wissenschaftler aus verschiedenen Kulturkreisen bewiesen. Allen voran der bei uns sehr bekannte deutsche Physiker Fritz Albert Popp. Und aus diesem Grunde ist jeder Mensch ein Heiler. Man könnte auch sagen, dass es eine innewohnende, angeborene Fähigkeit eines jeden Menschen ist, zu heilen. Warum machen sich nicht mehr Menschen diese Fähigkeit zunutze? Ich spreche hier beim Okidok-Kongress über Pranavita, aber es gibt so viele wunderbare, verschiedene Wege und Methoden, die man sich zunutze machen kann, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Darum ist es hier wirklich mein Aufruf an die Zuhörer beim Okidok-Kongress. Bitte, nehmt doch eure angeborenen Qualitäten wahr. Lernt eine Heilmethode. Welche? Lasst euch von eurem Herzen führen. Es gibt viele Wege und Methoden. Und euer Herz wird sich für die richtigen entscheiden. Es ist jetzt die Zeit. Wir leben in einer wundervollen, faszinierenden Zeitenwende. Und wir alle sollten wirklich den Mut haben, die Entscheidung für allumfassende Gesundheit zu treffen. Die Selbstermächtigung dazu, die kommt aus dem eigenen Herzen. Die kann niemals von außen kommen. Jeder Einzelne von uns ist hier wirklich aufgefordert, sich seines innewohnenden Potenzials zu erinnern. Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen für sein Wohlbefinden und für seine Gesundheit. Es ist so einfach und es ist so schön. Das Geheimnis jeder energetischen Methode liegt darin, sie dann anzuwenden, wenn man gesund ist. Es ist doch nicht nötig, dass der Körper oder die Psyche krank werden müssen, bevor wir die Augen aufmachen und nachschauen, was es da noch so alles gibt, wie viele vielfältige Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, um gesund zu bleiben. Vorbeugung oder auch Prävention ist ein sehr wichtiges Thema für mich, wie ihr hört. Für die meisten Menschen ist es ganz normal, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, zur Kontrolle. Viele Frauen machen dies auch bei ihrem Gynäkologen. Aber warum gehen immer noch so wenige Menschen vorbeugend zu einem Energetiker oder Körpertherapeuten? Oder warum lernen sie diese Techniken nicht selbst? Für sich, für ihre Familie, für ihre Lieben? Nun, ich denke, dass auch hier gerade ein großes Umdenken stattfindet. So wie bei vielen anderen faszinierenden Themen der heutigen Zeit. Sei es auf der politischen und finanziellen Ebene oder eben auch auf der gesundheitlichen Ebene. Okay, zurück zu Pranavita. Da gibt es die Schulmedizin und die Kräuterkunde. Und diese kümmern sich um den physischen Körper eines Menschen. Dann gibt es die Psychotherapie. Die behandelt den Geist. Dazwischen gibt es eine Ebene, die Ebene der Energie. Hier arbeiten wir mit Pranavita. Wenn die Ebene der Energie positiv beeinflusst wird, hat es wiederum eine positive Auswirkung auf die beiden anderen Ebenen, auf den Körper und auf den Geist. Und darum nennen wir Pranavita auch Body Prana Mind Therapie. Unser Hauptaugenmerk liegt am Heilen, am Gesundwerden, aber noch etwas mehr am Thema gesund bleiben. Und da haben wir neben der Pranavita-Ausbildung, die wir Pranavita-Humanenergetika nennen, viele kleine, aber wichtige Übungen, die das Gesundbleiben unterstützen. Eine dieser kleinen, aber effizienten Übungen heißt Evolution durch Lächeln. Und hier neben mir sitzt der Franz Josef, der sehr viel an der Prana-Schule mitarbeitet und wichtige Texte und Übungen geschrieben hat. Und ich möchte den Franz Josef hiermit sehr gerne einladen, euch ein bisschen etwas über unsere Evolution durch Lächeln zu erzählen. Danke, Franz Josef.
Danke, Burgi. Einen wunderschönen Sonntagmorgen für alle, die zuhören. Das Lächeln selbst ist ein, ist eine Methode, die kann man folgendermaßen aktiv verwenden. Machen wir dazu eine kleine Übung, damit das klarer wird. Schließen wir mal die Augen und fokussieren unsere Aufmerksamkeit um die Muskelspannung um unseren Mund herum. Die Aufgabenstellung ist, sich diese Muskelspannung um den Mund herum zu merken. Diese Stellung können wir nennen normal. So, und jetzt ziehen wir die Mundwinkel nach oben. Gehen sozusagen ins Lächeln, ins aktive Lächeln. Und jetzt gehen wir wieder auf die Mundstellung normal zurück. Und jetzt ziehen wir die Mundwinkel wieder hoch und lächeln. Und machen die Augen wieder langsam auf, während wir lächeln. Wir haben jetzt zwei Mundstellungen kennengelernt, die normale Mundstellung und die lächelnde Mundstellung. Das ist fast so etwas wie ein kleiner Trick, den man anwenden kann, weil wir haben ja immer dann gelächelt, wenn es uns gut gegangen ist. Jetzt können wir dieses Lächeln verwenden, um die Erinnerung an das Gutgehen wieder hervorzurufen. Die Stellung der Gesichtsmuskeln und die in uns abgespeicherte Erfahrung haben einen direkten Zusammenhang miteinander. Gut, jetzt machen wir, um das ganz klar zu machen, noch eine zweite Übung. Wir schließen wieder die Augen und wir haben die Stellung normal und jetzt lächeln wir. Das ist die Mundstellung Lächeln. Und wir merken uns jetzt die Spannung der Gesichtsmuskeln im Zustand Lächeln. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir aus dem Zustand Lächeln heraus die Mundwinkel noch etwas nach oben ziehen und in den Zustand starkes Lächeln gehen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Zustand Lächeln. Und wieder in den Zustand starkes Lächeln. Und in diesem Zustand starkes Lächeln machen wir jetzt langsam die Augen auf und lassen die Welt vor uns entstehen. Das Lächeln, das wir ausdrücken, das kommt immer aus dem Herzen. Das heißt, es gibt ein inneres Lächeln, das dadurch aktiviert wird. In diesem inneren Lächeln können wir uns die ganze Zeit aufhalten. Und das innere Lächeln wird, wenn man das äußere Lächeln oft aktiv übt, irgendwann einmal zum Zustand, der nicht mehr unterbrechbar ist. Gut, dann danke ich der Burgi für die Einladung und für die Möglichkeit, diese kleine Pranavita-Übung zu erklären. Und ich gebe dir wieder zurück, Burgi.
Ja, vielen Dank, Franz Josef. Also dieses Lächeln, das kann man oft üben, wenn man auf der Straße geht. Ab und zu kommt ein Lächeln zurück. Und ich sage immer, besser Falten vom Lachen oder Lächeln als von der Traurigkeit. Und dieses Lächeln, das kann man, wenn man will und wenn man Freude daran hat, natürlich noch ausbauen. Zu einem herzerfrischenden Lachen. Und auch dies mehrmals am Tag praktizieren. Ich tue mir das sehr leicht, weil ich sehr gerne lache. Lachen ist bekanntlicherweise sowieso die beste Medizin. Und sollte es noch Menschen geben, die glauben, dass sie nichts in ihrem Leben zu lachen haben, dann sollen die doch mal anfangen, über sich selbst zu lachen. Ich habe viele Jahre lang bei meinem peruanischen Schamanenlehrer Don Agustin Rivas gelernt und bin des Öfteren im Amazonas gesessen. Die Indigos in diesem Gebiet haben einen ganz besonderen Brauch. Wenn sich einer von ihnen verletzt, von einem Insekt gestochen wird, oder sich einen anderen körperlichen Schmerz zufügt, dann beginnen die anderen herzlich und laut zu lachen. Das mag auf den ersten Blick sehr grausam erscheinen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich dies das erste Mal erlebt habe, war ich äußerst irritiert. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, was sind das für herzlose und gefühllose Menschen? Bis mich meine Indigo-Freunde dann aufgeklärt haben, weil sie meine Irritation gesehen haben und mir sagten, ob ich denn nicht wisse, dass Lachen die einzige Möglichkeit ist, um die Energie schnell wieder anzuheben. Eigentlich ganz klar, oder? Und was machen wir bei uns, wenn es jemandem nicht so ganz gut geht? Oh, du Arme! Nein, das tut mir aber leid. Mein Gott, ist das schlimm! und so weiter. Solche Worte kommen aus unseren Lippen. Und was machen wir? Wir fahren die Energie, die durch den Schmerz eh schon ziemlich niedrig ist, dann ganz und gar in den Keller. Ich denke, diese kleine Geschichte ist es wert, einmal darüber nachzudenken. Lachen hebt die Energie. Lachen ist das i-Tüpfelchen, das wir mitbekommen haben in unser Leben. Es ist ein großes Geschenk. Zurück zu Pranavita. Pranavita ist vollkommen berührungslos. Das heißt, es wird vollkommen berührungslos ausgeführt. Wir berühren den physischen Körper der Menschen nicht. Es ist leicht zu erlernen und sehr effizient. Viele Menschen aus allen Berufs- und Altersgruppen haben in den letzten Jahrzehnten sich dieser Methode zunutze gemacht und sie lieben gelernt. Der Fokus unserer Heilarbeit liegt im Herzen. Lebensenergie, Prana, die liebevoll aus dem Herzen übertragen wird, entfaltet alle Heilqualitäten und wirkt Wunder. Regenerationsprozesse können bis zu 2/3 der Zeit beschleunigt werden. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Die Lebensfreude steigt. Wir arbeiten daran, unseren Freudenkörper zu verwirklichen und nicht unseren Schmerzkörper. Und in unserer heutigen Zeit der Transformation geht es ohne Herz sowieso nicht mehr. Unser Herz, der transzendente Herzpunkt, zeigt uns den Weg nach innen. Es ist unser Herz, das uns mit den Mitmenschen verbindet. Es ist unser Herz, das uns mit der Schöpfung verbindet. Unser Herz handelt immer in Achtsamkeit und Bewusstheit und aus dem Mitgefühl heraus. Die beste Möglichkeit, sich selbst und die Welt positiv zu verändern. Und unser Herz ist ja sowieso ein Wunderding schlechthin. Erlaubt mir bitte, dass ich ein paar Fakten zu unserem wunderschönen Herzen sage. Diese hat das Institut für Heartmath in Amerika zusammengestellt, die sich seit mehr als 15 Jahren mit der Erforschung des Herzens beschäftigen. Unser Herz beginnt im menschlichen Embryo 3 Wochen vor der Entstehung des Gehirns und des Rückenmarks zu schlagen. Es pumpt 7 Liter Blut pro Minute durch 100.000 Kilometer Blutgefäße. Und das ist uns nicht einmal bewusst. Das Nervensystem des Herzens hat über 40.000 Zellen und wird aufgrund seiner Komplexität auch Herzgehirn genannt. Unser Herz ist auf der elektrischen Ebene 100-mal und auf der magnetischen Ebene 5.000 bis 6.000 Mal stärker als unser Gehirn. Dieses starke und große elektromagnetische Feld beeinflusst den ganzen Körper direkt Dabei fließen mehr Signale vom Herzgehirn zum Kopfgehirn als umgekehrt. Die vom Herz ausgesendeten Signale beeinflussen unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen und auch unsere Denkleistung. Und es reagiert total auf positive Emotionen. Ist es nicht wunderschön zu wissen, was da in unserer Brust schlägt? Und das Herz ist natürlich über allem der Sitz der Liebe. Und die Liebe beginnt bei der Selbstliebe, bei der Selbstachtung, bei der Selbstakzeptanz. Wenn wir uns also eingestehen zum Thema Selbstakzeptanz, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind, dann ist das sehr wertvoll und heilend. Und das sollte uns eigentlich auch wiederum ein bisschen anspornen, auf unser Herz zu hören und die positiven Qualitäten des Herzens zu lieben, zu leben. Die positiven Qualitäten wie Mitgefühl, Freude, Achtsamkeit, Zärtlichkeit, Lachen, Großzügigkeit und Geduld und deren weitere. Wenn wir dies schaffen, dann vermindern wir die sogenannten niederen Emotionen oder auch Geistesgifte wie Hass, Neid, Eifersucht, Gier, Zorn oder auch Stress. Und dann sind wir gesund. Also ein weiterer kleiner Ansporn, um gesund zu bleiben. Gut, also wie vorher schon erwähnt, bei Pranavita arbeiten wir berührungslos, nach dem alten schamanischen Grundsatz, die Energie folgt den Gedanken oder die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wir arbeiten am Energiekörper eines Menschen, der auch bioplasmatischer Körper genannt wird. Wir arbeiten an den anderen feinstofflichen Körpern und deren Auren, den verschiedenen bioplasmatischen Feldern. Diese Felder werden in der Pranavita-Therapie wahrgenommen. Energieblockaden werden erfüllt. Dies machen wir über unsere sogenannten inneren Sinne. Wir fühlen, hören, riechen und schauen. Und das Wahrnehmen von feinstofflichen Energien mit den inneren Sinnen ist relativ leicht zu erlernen in der heutigen Zeit. Ich kann mich gut erinnern, dass dies vor 20 bis 30 Jahren gar nicht so leicht war für unsere Seminarteilnehmer, Energien zu fühlen und wahrzunehmen. Heute geht das ratzfatz in 10 bis 15 Minuten. Ich denke, es ist inzwischen schon so viel von diesem Wissen und von diesen Fähigkeiten im morphogenetischen Feld gespeichert, dass es für viele Menschen nur mehr ein sanftes Hinführen ist. Und schon sind sie in der Lage, feinstoffliche Energien zu erfühlen, wahrzunehmen und auch zu sehen. Und das macht richtig Freude. Werden dann Energieblockaden wahrgenommen, entfernen wir diese Das machen wir bei Pranavita mit verschiedenen Lichtinstrumenten, wie energetischen Laserfingern und Blackballs. Und dann, nach der energetischen Reinigung, werden die entsprechenden Körperteile mit frischer Lebensenergie, mit neuem Prana vitalisiert. Und so wird dem Körper eine neue, gesunde Information übermittelt. Dazu gebrauchen wir ausschließlich unsere Hände. Es werden keinerlei Instrumente verwendet. Gemeinsam mit der Lebensenergie, dem Licht, verwenden wir auch Töne, die einen äußerst harmonisierenden und heilenden Effekt auf unseren Körper haben. Dies habe ich von Tom Kenyon gelernt. Tom Kenyon ist ein berühmter Soundhealer, Gehirnforscher, Psychotherapeut, bei dem ich eine Ausbildung machen durfte und den ich seit vielen, vielen Jahren in Österreich organisiere. Und der hat immer zu mir gesagt, Burgi, Licht und Klang, das ist die Medizin der neuen Zeit. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Denn mit Licht und Klang, da sind wir mit Pranavita am Punkt. Außerdem haben tibetische Mönche schon vor tausenden von Jahren festgestellt, dass das Chanten von Mantren einen äußerst wohltuenden und heilenden Effekt auf die Gesundheit eines Menschen hat. Wenn wir also Lust und Freude haben, Mantren zu chanten, Mantren gibt es ja auch in jeder Tradition und in jedem Kulturkreis, und es macht Freude, dann können wir hier einen weiteren Punkt setzen, um uns gesund zu erhalten. Zur großen Heilwirkung von Klängen und Tönen gibt es auch einige sehr interessante Untersuchungen. Und ich möchte hier zwei erwähnen, kurz. In den 60er Jahren, ich glaube es war in den 60er Jahren, hat ein Dentist aus Boston mit Klängen und Tönen gearbeitet. Er hat ungefähr 1000 Testpersonen gehabt und während er zahnoperative Eingriffe gemacht hat, haben seine Testpersonen Musik gehört. Und es ist ganz was Tolles herausgekommen. 65% von den 1000 Testpersonen haben diese zahnoperativen Eingriffe ohne Narkose vollkommen schmerzfrei überstanden. Alleine daran erkennt man schon die unglaubliche Wirkung, die Musik auf uns und auf unseren Körper hat. Und eine weitere Studie, die ja wahrscheinlich den meisten Menschen bekannt ist, ist der sogenannte Mozart-Effekt. Wenn man Mozart-Musik hört, egal welches Stück von Mozart, hat das einen unglaublich positiven Einfluss auf unsere Gehirntätigkeit. Da wurden an einer Universität in Amerika Intelligenztests durchgeführt. Man hat die teilnehmenden Personen in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wurde zum Intelligenztest gebracht, ohne Vorbereitung. Und der anderen Gruppe wurden nur 10 Minuten lang Mozart vorgespielt. Und dann wurden die Testergebnisse verglichen. Bei allen Tests, die durchgeführt wurden, hat die Gruppe, die vor dem Test 10 Minuten Mozart gehört hat, wesentlich besser abgeschnitten als die Gruppe ohne Mozart. Ist auch ein wunderschönes Beispiel. Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, dann gäbe es da ungeahnte Möglichkeiten für die Lehrer in unseren Schulen. Wenn sie den Kindern vor Schularbeiten oder Klassenarbeiten nur einige Minuten Mozart vorspielen würden, wäre der Stress aus dem System der Schüler heraus und sie würden wahrscheinlich wesentlich besser ihre Leistungen vollbringen. Gut, zurück zu Pranavita wieder einmal. Neben dem Wissen über die verschiedenen feinstofflichen Körper arbeiten wir bei Pranavita auch an den Meridianen und Nadis, den Energieleitbahnen, die durch unseren Körper führen und die Lebensenergie im Körper verteilen. Dieses Wissen kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin und auch aus der indischen Tradition. Und wir arbeiten an den Chakras, den vielen Energiewirbeln, die sich in unseren bioplasmatischen Körpern befinden. Die Chakras haben die Aufgabe, Lebensenergie in unseren Körper hineinzupumpen und verbrauchte oder kranke Energie auszuscheiden. Sie sind demnach hauptverantwortlich für die gute Gesundheit unseres physischen Körpers. Das Wissen um die Chakras kommt aus der indisch-ayurvedischen Tradition. Da wurde vor ungefähr 2.500 Jahren niedergeschrieben, dass wir 7 Chakras in unserem Körpersystem haben. Im Laufe der Jahrhunderte wurde von Heilern und spirituell wachen Menschen entdeckt, dass wir natürlich wesentlich mehr als 7 Chakras haben. Wir haben ungefähr 40.000 davon. Große, mittelgroße und kleine Chakras. Jedes einzelne dieser Chakras leuchtet und strahlt wie eine Sonne. 40.000 Sonnen, die alle strahlen und leuchten. Auch das muss man sich einmal bewusst machen. Sind wir Menschen nicht ein reines Wunderwerk? Lichtwesen, strahlend, leuchtend und wunderschön. Wenn uns dies bewusst ist, dann entfaltet sich so viel Freude und Dankbarkeit in uns. Und dies trägt wiederum zu unserer guten Gesundheit bei. Ja, und somit wäre ich beim Thema Dankbarkeit, das für mich auch sehr wichtig ist. Dankbarkeit zu empfinden ist äußerst heilsam. Es bringt uns in einen Zustand der Zufriedenheit. Und es gibt viele Gründe, täglich Danke zu sagen. Danke für die vielen Geschenke, die wir jeden Tag erhalten und so oft nicht erkennen. Und hier möchte ich euch gerne eine kleine Parabel unseres großen Weisheitslehrer Joshua erzählen, der sagte: Diejenigen, die haben, denen wird gegeben. Diejenigen, die nicht haben, denen wird genommen. Wenn man das hört, dann fragt man sich zuerst einmal, hoppala, das kann doch nicht stimmen, da muss ja etwas falsch sein. Diejenigen, die haben, die bekommen noch etwas. Und diejenigen, die nichts haben, denen wird genommen. Kann das sein? Und Joshua bezieht sich dabei auf die Dankbarkeit. Wenn wir Dankbarkeit empfinden, dann strahlen wir Dankbarkeit aus. Und nach dem Gesetz der Resonanz gibt uns das allgute Leben dann so viele Geschenke zurück, dass wir noch dankbarer sein dürfen. Wenn ihr Freude und Lust habt, mehr über Pranavita zu erfahren und über die Prana-Schule, dann besucht doch bitte unsere Webseite prana.at. Da haben wir auch einige kleine Geschenke für euch bereitgestellt, um gesund zu bleiben und gesund zu werden. Wenn ihr auf dieser Webseite prana.at ganz rechts oben schaut, da gibt es einen kleinen Vermerk, Downloads und Videos. Und da findet ihr drei wunderschöne Übungen, Pranavita-Übungen, zum Gratis-Downloaden. Die erste Übung, die wir da für euch aufgeladen haben, ist die Pranavita Chakra Journey. Diese Übung aktiviert die Chakren, führt zu einem höheren Körperbewusstsein und stärkt unser Immunsystem. Wenn man diese Übung, die nicht sehr lange dauert, 15 Minuten, bewusst macht und mitmacht, ist es absolute Selbstheilung. Dann haben wir eine zweite Pranavita-Übung für euch aufgeladen. Das ist der Pranavita-Aum-Sound. Dieser verbindet uns mit dem sogenannten vollen Potenzial, auch bekannt als das Nicht-Manifeste, das im Osten auch die Leerheit oder das Tao genannt wird. Ein Wissen, das in Europa irgendwann einmal herausgenommen wurde und jetzt von vielen Europäern mit Begeisterung wieder entdeckt wird. Und dann haben wir noch eine dritte Übung für euch aufgeladen, wenn es euch Freude macht. Die Übung mit den Elementen. Diese kurze Übung ist auch nur 15 oder 16 Minuten, verbindet uns mit den sogenannten friedvollen und freudvollen Helfern in der geistigen Welt. Und hier im Speziellen mit den hilfreichen Wesen des Wassers, der Erde, des Feuers und des Luftelements. Diese Übung haben wir damals geschrieben, als die Katastrophe von Fukushima war. Aber diese Übung ist heute genauso wichtig und wertvoll. Denn mit dieser Übung kann man die Energien, die dadurch empfangen werden, zur Auflösung von persönlichen und globalen Problemen verwenden. Also, wenn ihr Freude habt, die Zeiten sind im Außen etwas unruhig, dann seid es euch wert. Nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, macht die Pranavita Chakra Journey, macht die Übung mit den Elementen. Und ihr werdet sehr, sehr viel Positives für euch kreieren. Und zum Schluss erlaube ich mir noch, auf eine zweite Webseite kurz hinzuweisen. Das ist die Webseite pranaverein.at. Der Pranaverein ist ein gemeinnütziger Verein, den wir vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben. Er ist der Prana-Schule angegliedert. Und hier informieren wir euch über die karitativen Aktivitäten, die wir über den Verein und über die Schule machen. Wir finanzieren verschiedene soziale Projekte in Österreich und in Deutschland. Wir betreiben seit circa 15 oder 16 Jahren ein Kinderheim in Goa in Indien, an der eine Ordensschwester arbeitet, die über 80 Kinder betreut. Schwester Valentina ist inzwischen selbst schon weit über 70 Jahre alt. Sie bekommt keinerlei Zuschüsse, weder von Kirche noch von Staat, und wird nur von persönlichen, privaten Hilfen gestützt. Und ein weiteres Projekt, das wir finanzieren, seit circa 10 Jahren, ist ein Bergbauernprojekt in den Bergen Nepals. Dort führen wir einen Bauernhof und betreiben organischen Ackerbau. Wir züchten Heilkräuter, Gemüse, pflanzen in der ganzen Region Fruchtbäume an, verlegen Wasserleitungen und sammeln vor allem organisches Saatgut. Denn das organische Saatgut ist in Nepal seit vielen, vielen Jahren verschwunden, seitdem machtvolle Konzerne sich dort eingekauft haben. Ja, und auf dieser Webseite des Prana-Vereins tragen wir laufend wertvolle und wichtige Informationen für euch zusammen. Mitglieder für Mitglieder. Da gibt es eine Fernsehseite. Da gibt es eine Seite für Petitionen, die ihr unterschreiben könnt, wenn ihr wollt. Petitionen helfen, wenn genügend Menschen unterschreiben. Da gibt es Informationen über Nano, übers Geld. Da gibt es eine Witzeseite. Produkte werden angeboten, Seminare werden angeboten. Ja, es ist eine sehr umfangreiche Seite, die auch sehr vom Franz Josef betreut wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unsere Webseiten besucht. Prana.at und Pranaverein.at. So. Und jetzt bin ich am Ende meines Vortrages. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Es war mir so eine große Freude und Ehre, dass ich hier beim Okido-Kongress mitsprechen durfte. Ein großes Danke nochmals an den Michael und an den Klaus und alle Mitarbeiter des Okido-Teams. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen weiteren Tag beim Okidok-Kongress. Viele interessante Themen sind zu hören. Genießt sie, denkt darüber nach und habt Freude. Und zum Schluss, die letzten 2-3 Minuten, bitte ich den Klaus dann noch kurz unseren Prana-Vita-Arm-Sound einzuspielen, zum Entspannen, um mit noch mehr Freude in den Tag zu gehen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen verabschieden mit den indischen Worten Sarva Mangalam. Möge es Glück bringen.
Ja, bevor der Klaus es abspielt, vielen herzlichen Dank.
Ich danke herzlich.
Ja. Und lieber Josef, liebe Burgi, Entschuldigung. Du hast ja jetzt den Room Talk. Noch im Anschluss.
Ja.
Ja. Und ja, da geht's jetzt in ein, zwei Minuten weiter. Viel Spaß.
Danke herzlich, danke schön.
Ich bring dich schon mal in.
Radio Borgi. Guten Morgen, Borgi, heute für das zweite Mal. Wir hatten vorhin schon mal kurz das Vergnügen. Und ich freue mich jetzt auf den Room Talk und hoffe, dass er richtig schön aktiv wird.
Ja, und ich freue mich auch. Schön, Anja, dich zu hören. Herzlichen Dank.
Also ich habe mir ja jetzt in der Zeit deine Sendung angehört. Und du hast ja auch für das Prana mehrere Begriffe genannt. Mir fiel da sogar noch so vom Gefühl her, es ist alles reine Information, die uns gut tut und eigentlich für uns da ist. Und somit denke ich mal, auch wir sind reine Information. Also ein Informationsaustausch zwischen allem, was ist.
Richtig. Du hast es auf den Punkt gebracht, Anja. Ein Informationsaustausch zwischen allem, was ist.
Was mein Gedanke jetzt dazu ist, ich werfe den jetzt einfach mal in den Raum rein. In Hinsicht auf den Informationsaustausch ist mir etwas aufgefallen. Und ich glaube, das passt so auch richtig in deine Richtung rein. Wir tauschen unsere Informationen aus, wie es unserem Körper geht, wie es unserer Seele geht. Ja, einmal über die Sprache, einmal über Gefühle, aber auch über das, was wir auf der Haut ausdünsten oder ausatmen. Und so, für meine Begriffe, teilen wir ja der Welt mit, also auch den Pflanzen, den Bäumen, der Natur und auch der Erde, wie es uns geht. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich das zum Beispiel an ganz bestimmten Wegen regelmäßig mache, da wo ich spazieren gehe oder in meinem Garten, reagiert die Welt, die Erde, sofort drauf. Gibt es eine gewisse Pflanze, die ich brauche, damit es mir besser geht, aus der Heilkräuterbasis, wächst sie da? Manch einer mag das für Unkraut empfinden, aber nein, wenn man nachschaut und wirklich sich informiert, erkennt man, dass diese Pflanze eine Heilwirkung für eine bestimmte Krankheit oder eine gewisse Disharmonie ist. Und so reagiert die Natur immer sofort auf uns und sogar die Pflanzen produzieren verstärkt das, wenn wir sie mal regelmäßig anhauchen, was wir wirklich brauchen an Mineralien, Vitaminen oder sonstiges. Sprich, die Kommunikation ist ständig vorhanden. Das Einzige, was schade ist, dass wir davon so wenig bewusst wahrnehmen, weil wir uns die Zeit nicht nehmen und es nicht so richtig zulassen. Wir haben es verlernt.
Ja, liebe Anna, da gebe ich dir mal vollkommen recht. Aber ich denke, das bringt auch die neue Zeit mit sich, dass sich die Grenzen zwischen der Grobstofflichkeit und der Feinstofflichkeit immer mehr verdünnen, könnte man sagen, oder immer durchlässiger werden. Und ich glaube, dass die Menschen zunehmend mehr auf die Informationen der Natur lauschen und hören werden, in Zukunft noch mehr als jetzt. Und dass wir die Informationen der Pflanzen wesentlich besser wahrnehmen können. Die Pflanzen sind ja sowieso ein ganz wunderbares Ding, denn sie reagieren ja auf uns. Wenn Leute mit Pflanzen arbeiten, wo wir sagen, die haben den sogenannten grünen Daumen, dann tun die Pflanzen ja nichts anderes als dann tun diese Menschen ja nichts anderes, als mit den Pflanzen zu sprechen oder ihnen ihre Gedanken schicken. Und die Pflanzen nehmen das auf. Interessante Untersuchungen dazu, die schon uralt sind, haben auch gezeigt, dass Pflanzen ein ausgezeichnetes Kurzzeitgedächtnis haben. Und darum, denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass wir mit der Natur, mit unseren Kräutern und mit unseren Pflanzen sehr respektvoll umgehen. Dass wir uns bedanken, wenn wir unseren Gemüsegarten ernten, dass wir uns bedanken, wenn wir das Obst von unseren Bäumen herunterholen, denn jedes Danke, jede wörtliche oder gedankliche Kommunikation wird von der Pflanzenwelt aufgenommen und sie freuen sich darüber. Was jetzt die Kommunikation zwischen den Menschen betrifft, hast du gesagt, kommunizieren über unsere Sprache, über die Körperausdünstung, das stimmt. Aber wir kommunizieren auch über unsere Energie, über unsere Auren, über unsere bioplasmatischen Felder. Unsere Auren haben die Fähigkeit, Informationen zu speichern und sie haben die Fähigkeit, Informationen weiterzugeben. Manchmal passiert es einem, dass man irgendwo bei einem Vortrag oder bei einer Veranstaltung ist und dann steht man dort und dann denkt man sich, ja, was mache ich eigentlich hier? Eigentlich interessiert mich das gar nicht. Aber vielleicht war es nur wichtig, an einem Menschen vorbeizugehen und unbewusst werden Informationen übertragen und weitergegeben und empfangen, gerade mit diesem einen Menschen. Es ist ja auch unsere Aura, die uns einem anderen Menschen sympathisch oder unsympathisch macht. Das ist ja auch sehr interessant. Wenn zum Beispiel die Auren von zwei Menschen zusammenstoßen, dann weiß man instinktiv sofort, dieser Mensch ist mir sympathisch, mit diesem Menschen kann ich nicht. Das wird über die Auren geregelt. Also man weiß sofort, ist man kompatibel oder nicht.
Ja, das ist so diese gleiche, wie man so schön sagt, wir haben die gleiche Wellenlänge, ist ja so ein klassischer Ausdruck dafür. Und ich glaube, der beschreibt es dann auch, ja, passt es schön zusammen, ganz vereinfacht. Aber es ist auch so, wir haben ja die Spiegelungseffekte, genauso wie auch das mit dem Gesetz der Anziehung. Und so kann man sogar so sagen, wir ziehen ja die Menschen, nicht nur Menschen an, die wir brauchen, damit wir irgendetwas lernen sollen, was Bestimmtes oder erfahren sollen oder erkennen sollen. Nein, ich glaube, wir ziehen eigentlich alles an. Also so auch die Tiere, die uns begegnen sollen, damit da der Informationstausch stattfindet oder die Erkenntnis. So aber auch die Blumen und die Bäume. Wir ziehen alles an. Wir sind ständig in Kommunikation. Und auch wenn wir es nicht hören können, zumindest was die Pflanzenwelt betrifft, die meisten können es nicht hören. Ich las zuletzt einen Bericht, dass mittlerweile mit der Technik es möglich ist, im ganz hohen Tonbereich zu hören, dass die Bäume schreien, wenn sie Not an Wasser haben, wenn es ihnen schlecht geht. Also nicht nur die Kommunikation dieses Baum mit Pilz, die beiden ergänzen sich schön und sorgen füreinander. Nein, es ist wirklich, die Bäume schreien und alle anderen Pflanzen eigentlich auch, wenn sie leiden. Nur wir vermögen es leider im Moment noch nicht zu hören oder eher gesagt nicht mehr. Früher konnten wir das wohl mal. Und wenn man sich das bewusst macht, ist mein Gedankengang dazu, stopp, die Pflanze lebt, der Baum lebt auch. Wir essen Pflanzen, wir essen aber auch Tiere. Und da ist in mir ein Gefühl, das mir sagt, alles hat ein Wesen, das weiß ich. Alles ist Körper, Geist und Seele. Alles baut sich gleichzeitig gleich auf. Die Pflanzen sind nicht anders aufgebaut wie wir, auch von diesem Konstrukt her. Und so sagt mir meine Stimme, wenn ich in den Garten gehe und sage zum Beispiel der Karotte, dem Salatkopf, der Tomate, dass ich bitte morgen oder in 2 Tagen einen Salat machen möchte und ich mich freue über die Frucht, was ich bekomme und sie darum bitte und bekomme sogar das Gefühl des Einverständnisses von ihnen, das, was man wahrnehmen kann, dann ist es, als ob ich dieser Pflanze Zeit gebe, dass das Wesen, was drin ist, enthalten ist, praktisch rausgehen kann. Das klingt jetzt etwas seltsam, aber für mich fühlt es sich so an. So kann sich dieses Wesen zurückziehen. Und was ich erhalte, ist dann das Materielle, das Fleisch, das Fruchtfleisch. Und nichts anderes ist es bei uns Menschen auch, wenn wir sterben. Wir ziehen uns aus dem Materiellen, aus dem Körperlichen zurück. Und mit der Pflanze kann man wirklich reden, mit den Tieren, und sie ziehen sich zurück. Sie haben dieses Bewusstsein, dass sie das können. Und es ist ein viel achtsameres, ehrlicheres und liebevolleres miteinander umgehen, weil es ist eine andere Art der Kommunikation. Es ist die gelebte, bewusst gelebte Abhängigkeit, denn wir müssen essen.
Ja, liebe Anja, du sprichst mir da vollkommen und total aus dem Herzen, und ich kann dir in jedem Punkt nur recht geben. Weil du gesagt hast, die Kommunikation mit den Pflanzen, du hast vollkommen recht. Was ich zum Beispiel immer auch praktiziere, was meine Zimmerpflanzen betrifft, oder auch die Bäume im Garten draußen, wenn sie zugeschnitten werden müssen, wenn sie im Zimmer zu groß geworden sind oder wenn die Bäume und die Sträucher zugeschnitten werden müssen, dann gehe ich meistens 1-2 Tage vorher hin zu den Pflanzen, erkläre ihnen, dass es jetzt Zeit ist, sie ein bisschen zuzuschneiden, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Und die Pflanzen können sich so einstimmen auf das, was auf sie zukommt, und dann habe ich einfach ein besseres Gefühl dabei. Lass mich bitte noch einmal zu den ersten Worten, die du vorher gesagt hast, zurückkommen, dass du gesagt hast, dass wir uns spiegeln, dass wir in Resonanz gehen, dass wir immer genau diese Menschen, diese Tiere, diese Pflanzen anziehen, die für uns gerade in dem Moment unseres Lebens wichtig sind. Ja, das stimmt genau. Und bei den Menschen ist es so, dass wir ja keine Menschen zufällig begegnen. Und wenn wir jeden Menschen, den uns das Leben hereinbringt, mit Respekt und mit Achtsamkeit begegnen, dann können wir von jedem Menschen etwas lernen. Für die meisten Menschen ist es überhaupt kein Problem, einen Lehrer in einem anderen Menschen zu erkennen, wenn dieser Lehrer liebevoll ist und herzlich und freudvoll und auf seiner Wellenlänge sozusagen. Aber dann stellt sich die Frage, wie gehe ich mit den Lehrern, mit den Meistern um, die mir das Leben zur Seite stellt, die mir nicht ganz so sympathisch sind. Ja, und da, glaube ich, kommt das Spiegelgesetz dazu. Jeder Mensch ist für einen anderen Menschen ein Lehrer. Wenn wir nicht überheblich und größenwahnsinnig durch die Welt laufen, sondern bei jedem hinschauen, was kann ich von diesen Menschen lernen, was kann ich von jedem Menschen lernen, dann wachsen und entwickeln wir uns weiter. Andererseits würden wir stagnieren, weil wir nicht mehr bereit sind, etwas Neues aufzunehmen. Und von den Menschen, die uns nicht so ganz sympathisch sind, denke ich manchmal, dass dies unsere wirklich großen Lehrer sind, denn sie spiegeln uns etwas, was vielleicht bei uns auch vorhanden ist und wir selbst nicht erkennen können. Dinge, die wir selbst nicht sehen können, dafür brauchen wir einen Spiegel. Wenn ich meine Hände anschauen will oder meine Knie, dann brauche ich keinen Spiegel. Aber wenn ich meine Nase sehen möchte oder meine Augen, dann brauche ich einen Spiegel. Und darum, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, jeden Menschen genau anzuschauen, jeden Menschen zu respektieren. Bei manchen Menschen kann man dann ruhig wieder eine stressfreie und entsprechende Distanz herstellen. Aber wichtig ist es, hinzuschauen und in jedem Menschen einen Meister zu erkennen. Denn wir alle sind auf dem Weg zu unserer inneren Meisterschaft. Jeder steht an einem anderen Platz des Weges, aber jeder Mensch geht diesen Weg. Und die meisten Leute tun sich sehr leicht, wenn sie große Lehrer und große Meister vor sich haben, dann verfallen sie in Ehrfurcht und in Hingabe. Aber ich denke, auch diese Zeit ist vorbei. Wir sollten unser inneres Potenzial erkennen. Unsere innere Meisterschaft, die sich mehr und mehr entfalten wird. Und wir sollten mit allen Menschen, die uns begegnen, denen sollten wir auf Augenhöhe begegnen. Wenn wir andere Menschen auf einen Sessel stellen, auf ein Pult stehen, auf ein Podest stellen, dann geben wir auch unsere Macht ab. Und wenn wir unsere Macht abgeben, können wir sehr leicht manipuliert werden. Und wir sollten nicht überheblich auf andere Menschen hinunterschauen, die vielleicht noch nicht so weit sind wie wir. Was heißt das überhaupt, so weit? Ich denke, der Begriff so nahe wäre wichtiger als so weit. Auf alle Fälle sollten wir auch die Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, noch nicht so viel Lebensweisheit haben oder noch nicht die Möglichkeit hatten, so viel zu lernen, liebevoll und respektvoll behandeln. Und wir bei Prana Vita, wir sagen, wir beugen uns nur dann zu einem anderen Menschen hinunter, wenn wir ihm beim Aufstehen helfen.
Ja, und dafür, damit man anderen beim Aufstehen helfen kann, so ist es ja auch möglich, für meine Begriffe notwendig, für sich selbst zu sorgen, in erster Linie. Denn nur wenn ich selber feststehe, in allem, was ich tue und allem, was ich sage, in allem, was ich bin und auch in meiner Reinheit bin in allem, bin ich in der Lage, einen anderen aufzuhelfen. Also schon mal raus aus dieser Abhängigkeit nach dem Motto, ein anderer ist dafür zuständig, dass es mir gut geht. Nein, ich bin dafür zuständig. Und für jeden selbst sollte es auch die oberste Priorität sein, für sich selbst zu sorgen. Das ist kein Egoismus, kein verzerrter Egoismus. Das ist der Egoismus, das Ego, ich bin in der Reinheit. Denn wenn ich für mich selber sorge, dass es mir gut geht, dass ich feststehe, gesund bin, was passiert dann? Dann bin ich keine Sorge mehr für einen anderen, weil ich ja für mich selber sorge. Man könnte sogar sagen, ich bin keine Last mehr für einen anderen. Und wenn das jeder machen würde, wäre es um vieles besser auf der Welt. Und so ist es auch, weil du vorhin sagtest, mit der Spiegelung und auf Augenhöhe und auch mit der Resonanz, das sind alles wichtige Begriffe. Nur was ich sehr oft sehe, und das finde ich sehr bedauernswert, sind Menschen, die beim Arzt sitzen, sind Menschen, die auf einer Parkbank sitzen und wahrlich wetteifern, wer die meisten Krankheiten hat. Und anstatt, dass sie wetteifern, wer das meiste Gesunde hat. Nein, es ist, als ob sie das Leid des anderen übertrumpfen wollten. Und manchmal könnte man sogar deprimierte Gesichter sehen, man kann es wirklich, nach dem Motto, der hat ja viel mehr Krankheiten wie ich, wie kann der nur? Als ob dieser Mensch sagen wollte, okay, ich muss mir noch mehr Krankheiten anlachen, damit ich noch mehr bemitleidet werde. Als ob die Menschen noch schon fast teilweise auf einer Suche oder auf einer Sucht im Bemitleidendwerden gegenseitig sind, auch sich im Gegenseitigen bestätigen, anstatt einfach sich selbst zu bestätigen. Und wenn es sein muss, vom Spiegel. Und nicht wetteifern im Kranksein, sondern wetteifern im Gesundsein. Und ja, der andere steht auch manchmal weit von mir weg. Der eine steht vielleicht sogar unter mir oder über mir. Aber ich sehe das nicht negativ. Ich sehe das eher so, bei dem, dass ich das Gefühl habe, dass er noch nicht so weit gekommen ist, weil es einfach noch nicht seine Zeit ist, da zu sein, wo ich bin. Aber ich erkenne das, ist es für mich ein Erinner mich, ein Reminder. Stopp, da war ich auch mal. Und es ist für mich ein schönes Gefühl, weil ich sehe, an ihm erkennen kann, wie weit ich schon gekommen bin. Und natürlich, wenn er möchte, kann ich ihm eine helfende Hand geben. Und so ist es auch mit jenen, die uns unangenehm begegnen, uns wütend machen, ein komisches Gefühl oder irgendwas in uns triggern, irgendwas in uns anpieksen, wo wir denken, das geht ja mal gar nicht. Oder etwas, was wir sogar schon selbst erledigt haben, dann nochmal in der Wiederholung. Das sind für mich kleine Versuche, genau wie mein Ego das auch regelmäßig macht. Und ich bin ihm dankbar für, das ist nämlich mein Erinner mich, mein Reminder. Er ist mein Überprüfer. Das sind alles Situationen, die wir mit Herzen und Dankbarkeit annehmen können und nicht dieses Negative aufstoßen, sondern Danke sagen. Hey, Danke für die Überprüfung. An dir kann ich mich jetzt überprüfen, ob ich selber feststehe. Durch dich kann ich mich jetzt hinterfragen, ob ich stehe oder ob ich immer noch wackele. Ist da in mir noch was nicht in Harmonie? Bin ich wirklich noch so weit manipulierbar oder stehe ich schon fest? Dieses, wenn das Ego nicht, wie man sagt, die Klappe hält oder wenn einem Menschen unangenehm begegnen, sind einfach nur Chancen, uns selbst zu hinterfragen nochmal, uns selbst zu überprüfen, wie fest wir stehen und wo wir stehen. Das sind dankbare kleine Geschenke, die wir bekommen jeden Tag, die uns eigentlich erfreuen sollten. Wir sollten sie nicht immer abstoßen wie etwas Lästiges.
Ja, liebe Anja, sehr viele weise Worte, die du da gesprochen hast. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich ansetzen kann. Aber diese Menschen, die du als Anstoß bezeichnest, die du als kleine Reminder bezeichnest, die sind wirklich sehr wichtig für uns. Etwas anderes ist noch wichtig für uns. Wenn wir uns auf einem spirituellen Weg befinden, dann denke ich, ist es auch wichtig für uns, wirklich spirituelle Freunde zu haben. Ich vergleiche die Menschen manchmal sehr gerne mit einem Getreidefeld. Da gibt es ein Getreidefeld, da wächst das Getreide und zwischen dem Getreide wächst das Unkraut. Und dann kommt der Regen herunter, er nährt das Feld, das Getreide wächst und das, was meistens schneller wächst als das Getreide, das ist das Unkraut. Und so ist es manchmal auch bei uns Menschen, denke ich. Wenn wir ein rechtschaffenes und liebevolles Leben führen, wenn wir Mitgefühl für andere Menschen empfinden, wenn wir lehren, unser Wissen weitergeben, wenn wir Heiltechniken praktizieren oder irgendetwas anderes, dann können wir nichts tun, ohne dass sofort sehr viel Segen aus der geistigen Welt zu uns kommt. Regen, der uns nährt in Form von Segen. Wir wachsen als Menschen. Aber was, wie beim Getreidefeld, wo das Unkraut etwas schneller wächst als das Getreide, wächst bei uns Menschen dann oft auch das Unkraut etwas schneller. Dann gibt es Menschen, die hochmütig werden, die stolz werden, die arrogant werden. Manchmal nenne ich diese Menschen bösartigerweise auch Egoteriker. Und sie erkennen nicht, dass mit ihren positiven Qualitäten vielleicht auch das Unkraut gewachsen ist. Und darum denke ich, dass in so einer Situation wahre Freunde sehr wichtig sind, die uns sagen, hey, Burgi, schau mal hin, wie bist du denn gerade drauf, was ist los mit mir, weil uns das selbst vielleicht gar nicht so bewusst geworden ist. Solche Freunde sind sehr wichtig und wertvoll in unserem Leben. Und solchen Freunden darf man nie böse sein, wenn sie einem einen kleinen Stups, einen kleinen Anstoß, einen kleinen Hinweis geben, weil sie uns dadurch helfen, selbst wieder klarer zu sehen, zu erkennen und wieder ein bisschen dazu verhelfen, Unkraut zu jäten.
Ja, stimmt. Aber vielleicht, okay, das Unkraut, das nehme ich jetzt gerne, kommt drauf an, welches Unkraut. Da möchte ich manchmal sagen, das Unkraut ist noch etwas, was wild ist und ursprünglich, was ich nicht geradlinig nach oben ziehen möchte, weil es vielleicht noch nicht so angepasst ist. Und die Menschen, die uns begegnen in Freundschaft, die uns anpieksen, obwohl es manchmal unangenehm ist, vielleicht ist es auch an uns, unsere Fragen, die wir stellen, einfach mal zu ändern. Und wenn du jetzt zum Beispiel mir begegnen würdest und wir kennen uns gut, verstehen uns gut, dass du mich nicht, oder wenn du mich fragst, Anja, wie geht es mir, wie geht es dir, ich dann fragen könnte, anstatt zu sagen, gut, einfach die Frage, sag du's mir. Sprich, sag du mir, was ich gerade bei dir spiegele. Sag du mir, was du gerade in meiner Gegenwart fühlst. Also nicht immer, ich habe es gesehen, Klaus sofort, nicht immer dieses von sich selbst reden, sondern das Gegenüber mal fragen, wie geht es mir? Und jetzt wollte ich gerne den Charon hochholen, denn der ist ins Warten gekommen. Guten Morgen, Charon.
Guten Morgen zusammen.
Hast du eine Frage?
Guten Morgen, Charon.
Ja, ich habe eine Frage. Ich bin mir zwar nicht mehr gerade bewusst, wie dein Vorname ist, aber ich glaube, im Moment, du bist eine Lichtfreundin. Das reicht schon mal. Wie ist dein Vorname nochmal, bitte?
Meinst du mich, Charon? Ich bin die Burgi.
Okay, das habe ich also akustisch nicht gerade verstanden.
Charon. Burgi.
Burgi, Charon. Das ist ein typisch altdeutscher Name und kommt von Walburga. Und die Abkürzung davon ist Burgi. Früher hat man uns Mädchen noch diesen Namen gegeben. Heute hören in Österreich eigentlich, bekommen diesen Namen eigentlich meistens die Kühe.
Okay. Guten Morgen nochmal, Burgi. Meine Frage ist, du hast vor die Rechtschaffenheit erwähnt, also ein rechtschaffenes Leben. Kannst du das noch ein bisschen, vielleicht auch in andere Worte erwähnen? Ist das möglich? Oder in anderen Worten?
Ja, sehr gerne, Charon. Wenn ich rechtschaffen sage, dann meine ich einfach, ein gutes Leben führen. Und da möchte ich mich ganz gern auf die 5 Prinzipien oder ich nenne sie auch manchmal die Regeln für das goldene Zeitalter begrenzen, die wir an den 5 Fingern unserer linken Hand festmachen können. Und der Franz Josef hat ja auch schon ab und an bei Okidok über diese 5 goldenen Regeln gesprochen. Und wenn wir uns daran halten, glaube ich, dann ist unser Leben rechtschaffen. Nehmen wir den Daumen her. Hier gehört die erste Regel dazu, nicht lügen. Dann nehmen wir den Zeigefinger. Hier gehört die zweite Regel dazu, nicht verletzen oder töten. Dann nehmen wir den Mittelfinger, der ja der längste dieser 5 Finger ist. Und hier gehört die Regel dazu, nicht unterdrücken. Dann nehmen wir den Ringfinger. Der Ringfinger besagt uns, nichts nehmen, was dir nicht gegeben ist. Und für den kleinen Finger bleibt die letzte goldene Regel über, die so lautet, nicht zerstören.
Allerherzlichsten Dank.
Ich danke dir, Charon.
Ich bin jetzt mal ehrlich, wo ich dir jetzt zugehört habe, Burgi. Ich habe das so mir ein bisschen bildlich vorgestellt und habe gedacht, okay, wie würde ich das machen? Nachdem wir ja so viele Sachen machen, das kennt ihr auch, wenn wir etwas für positiv oder negativ halten, so von außen her, Daumen hoch oder Daumen runter, dachte ich jetzt erst so, okay, der Daumen wäre eher in der Hinsicht, mit diesem Ausdruck, nicht entscheiden, nicht verurteilen, der Zeigefinger nicht auf andere zeigen, also so mit dem Außen sein, sondern eigentlich eher auf sich zeigen. Aber ich glaube, es wäre sogar vielleicht für manche Menschen ganz interessant, mal da so seine eigenen 5 Regeln zu entwickeln. Da könnten schöne, interessante Dinge bei rauskommen. Was meinst du?
So, jetzt muss ich da kurz einspringen, weil die Burgi rausgegangen ist, kommt aber bald wieder. Ja, grundsätzlich kann man Millionensysteme machen. Und weil es gibt Millionen Standpunkte, von denen aus man die sogenannte Soheit beschreiben kann, ohne dass da ein Fehler drinnen ist. Aber die fünf, die sind halt so die Kinderzimmerregeln, nicht? Wenn es da mehrere kleine Kinder gibt und was sagen die Eltern dann? Nicht lügen, nicht wehtun. Der Stärkere darf den Kleineren nicht nussen und unterdrücken, nicht stehlen oder nehmen, ohne dass man gefragt hat, und nichts zerstören. Das ist einfach eine von vielen Möglichkeiten, relativ komplette Darstellung der Situation abzugeben, weil das direkt verbunden ist mit der Dimension der großen Elemente.
Okay, klingt interessant, vor allen Dingen spannend. Aber das ist wieder genau dasselbe. Es gibt so viele Dinge, die man nicht weiß, und viele Dinge, über die man sich gar keine Gedanken macht. Leider. Ist vielleicht ein bisschen an unserem Alltag, dass es alles so stressig ist, alles so schnell gelebt wird. Und so denke ich auch, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, da war vieles, was wir früher anders gelebt haben, ruhiger, bewusster. Egal, was es war. Ob wir jetzt ein Tier schlachten mussten, das ist, was ich weiß, ist früher mit mehr Ehrfurcht gegangen, mit mehr Achtsamkeit und Wertschätzen und Dankbarkeit. Oder auch, wie Bogi vorhin schon sagte, im Garten die Arbeit. Man hat eigentlich alles mit mehr Ehrfurcht und Wertschätzung gemacht. Auch wenn man uns das ein bisschen abtrainiert hat, nicht nur durch die schnelllebige Zeit, nein, auch indem man uns erklärt hat, wenn wir zum Beispiel Dinge getan haben, wie das Einwecken und was wir früher alles noch gemacht haben, das hat man uns abtrainiert mit dem Satz, das ist Konsumverhalten. Ist es wirklich, nicht Konsumverhalten, es ist ein Kriegssyndrom, ein Nachkriegssyndrom, so rum war es. Aber ist es das wirklich? Nein, das ist etwas, was die Menschen schon immer früher gemacht haben. Und es hatte nichts mit Not zu tun. Es war einfach die Achtsamkeit zu leben von Ernte bis zu Ernte. Und dann für die Zwischenzeit auch zu sorgen. Also wieder für sich selbst zu sorgen. Und was machen wir heute? Wir vergessen all das und leben eine schnelllebige Zeit. Ohne Achtsamkeit, ohne Wertschätzung. Wir haben das alles verloren.
Hatte das mit den Fingern irgendwo auf eurer Webseite beschrieben? Eventuell?
Bin ich im Augenblick überfragt, aber es ist relativ einfach zu merken. Der Daumen hat mit dem Raumelement zu tun. Im Raum ist die Wahrheit zu Hause, daher kann man die Wahrheit zerstören, indem man lügt. Und wie wir wissen, lügt der Teufel mit der Wahrheit. Und ist es ja genau die Lüge, die das Problem ist, egal ob man sich selbst anlügt oder andere. Also am Daumen ist nicht Lügen drauf, weil das mit dem Raumelement verbunden ist. Am Zeigefinger ist nicht verletzen worden drauf. Das hat mit dem Windelement zu tun, das ist das Bewegungselement. Und wir wissen, wenn wir verletzt werden, dann liegen wir da nieder, das heißt, können wir uns nicht bewegen. Wenn wir krank werden zum Beispiel. Dann der Mittelfinger heißt nicht unterdrücken. Da geht es ums Prinzip, dass es immer einen Stärkeren und einen Schwächeren gibt innerhalb der Menschheit. Das klassische Beispiel ist der Neugeborene. Das ist der Schwächere. Jetzt haben wir den Stärkeren. Der Stärkere, die Eltern, die tun den Schwächeren auf die Beine helfen und unterstützen und nicht unterdrücken. Ringfinger haben wir dann das Feuerelement drauf, die Energie drauf. Und da ist eine Frage, nehmen wir uns die Energie ungefragt oder ungebeten oder unerlaubt oder bekommen wir die Energie geschenkt und die materiellen Dinge möglicherweise auch dazu. Und am kleinen Finger ist drauf, nicht zerstören. Das ist also, zerstören bezieht sich so mehr auf Sachen, das Verletzen aufs Leben. Vor allem für den Menschen nicht zu verletzen. Das ist einmal die erste Pflicht innerhalb der Menschheit, dass das gegenseitige Verletzen auf der körperlichen Ebene, auf der verbalen Ebene, das geht auf der verbalen Ebene hin bis zum sogenannten Rufmord. Das ganze Thema Mobbing gehört dazu, Gangstalking, also das ist ein großes Thema da in dem Bereich heute. Und also das ist das Verletzen, einen anderen Menschen verletzen vor allem, und zerstören tun wir dann halt Häuser oder so irgendwas oder Autos. Also Krieg zum Beispiel ist ein typisches Beispiel, wo jede Menge Verletzungen und Morde passieren und jede Menge Zerstörung, also Sachbeschädigung bis zur kompletten Zerstörung eintreten. Und das fasse jetzt nochmal zusammen, also der Daumen nicht lügen, Zeigefinger nicht verletzen, morden, der Mittelfinger nicht unterdrücken, der Ringfinger nicht stehlen und der kleine Finger nicht zerstören.
Dankeschön.
Verzeih schon.
Niente problem.
Also was ich jetzt aber mitgekriegt habe, Franz Josef, du hattest bei dem Mittelfinger, glaube ich, das Element Feuer. Bei dem Ring oder?
Nein, ich sag's noch einmal runter. Der Daumen ist blau wie der Raum. Der Zeigefinger ist grün wie die Blätter im Wind. Der Mittelfinger ist weiß wie Schnee, weiß wie die Wolken, weil das ist das Wasserelement. Der Ringfinger hat mit dem Feuerelement zu tun und der kleine Finger mit dem Erdelement, mit den Formen, mit der Formgebung und daher auch mit der Zerstörung der Form.
Dann wäre dann der Daumen mit einem Raum die Luft?
Nein, das ist also das fünfte Element sozusagen, der Daumen, ja, ist im alten Griechenland beim Aristoteles aus der Elementelehre verschwunden. Bis dahin hat es das fünfte Element gegeben in der griechischen Philosophie und es ist bekannt als Äther. Äther ist sozusagen der gesamte Raum und in dem Wort haben sie auch mit reingepackt, dass im Raum selbst die Ordnung liegt. Das ist die Ordnung der Natur, die im Raum selbst liegt. Und nachdem wir hier in Europa in der Vier-Elemente-Lehre aufgewachsen sind, fehlt uns dieses fünfte Element und das muss man als Europäer wirklich dazulernen.
Okay. Ich bin ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, Äther wäre die Lebensessenz.
Ja, das muss man eben genauer lernen und studieren.
Ich bleib dabei, wir haben noch einiges vor uns. Ich meine, auf der einen Seite könnte man sagen, wir leben in einer spannenden Zeit. Es kommt vieles ans Tageslicht. Vieles kommt wieder von unten hoch, was wir vergessen und gelernt haben. Ach, wenn wir nicht auf der anderen Seite auch das bisschen mit dem Chaos hätten und was gerade so im Argen liegt und brennt und macht und tut. Aber dennoch möchte ich nicht einmal das Negative hervorkehren. Ich glaube, da sind wir schon genug. Werden wir genug mit konfrontiert. Ich finde es auch schön, einfach mal die positiven Dinge rauszuziehen und das Spannende. Weil wie heißt es so schön? Da, wo ich mich drauf konzentriere, da geht meine Energie hin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das, was draußen passiert, wahrzunehmen, aufzunehmen, nicht blind zu sein dafür, aber nicht mehr Energie reinzugeben als nötig und dann wirklich da rein Energie ganz viel geben, was für jedes einzelne Sein wichtig ist. Und das ist ja auch die Eigensorge, die Selbstsorge, die Verantwortung für alles, was wir reden, tun, fühlen und zulassen, was in uns reinkommt von außen, auch uns verlässt. Mit dem, was wir reden, also wirklich die komplette Verantwortung Und dann auch wirklich gucken, wo wir unsere Energie hingeben. Wo wollen wir hin? Wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin? Und ich glaube, da ist das auch mit der Bogi, mit ihrer Prana, ist da ein wundervolles, hilfreiches Werkzeug, dahin zu kommen, wo man hin will.
Ja, liebe Anja, da hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich das große Thema Selbstermächtigung. Und jedes Wort, das du sprichst, ist ein wahres und ein weises Wort. Jetzt wollte ich noch etwas sagen, jetzt weiß ich es nicht mehr.
Selbstermächtigung.
Selbstermächtigung, ja, aber noch etwas. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren.
Nicht schlimm, der findet sich wieder. Und sollte sich jetzt irgendjemand bei der Aufnahme oder auch draußen im Stream wundern, warum ich hier so ein leichtes Schnurren habe, verzeiht es jetzt mir bitte nach. Ich habe hier meine Katze sitzen und sie ist doch ja. Sehr durchdringlich, wenn sie geschmust werden will, will sie einfach und legt mir dann auf ihre Art, es ist auch eine Kommunikation, einfach die Pfote auf die Schulter nach dem Motto, hallo, ich bin da, schmus mich. Und
Und
das Zauberhafte ist gleich, das ist in den letzten Jahren so geschehen, sie ist jetzt schon 17 Jahre jung, ich nehme sie in den Arm und in den letzten 4, 5 Jahren habe ich das bewusst wahrgenommen. Hat sie angefangen, mich in den Arm zu nehmen. Das heißt, sie legt wirklich ihre Pfote auf meine Schulter und zieht mich bei, wie wenn wir Menschen uns in den Arm nehmen und herzlich umarmen. So fängt sie das auch an. Und es fühlt sich wunderschön an. Also auch da die Kommunikation wieder auf einem ganz anderen Weg.
Das ist sehr schön, was du da sagst. Ich denke, da haben die Katzen mit uns Menschen etwas gemeinsam. Beide lieben es, beschmust zu werden und umärmelt zu werden. Tiere sind sowieso ganz, ganz wunderbare Wesen. Sie begleiten uns, sie lieben uns bedingungslos. Sie übernehmen viel von uns, wenn es uns mal nicht schlecht geht. Also, hab weiterhin viel, viel Freude mit deiner Katze.
Burgi, das werde ich haben. Und was das Zauberhafte ist, weil es auch zu unserem Leben gehört. Wir können auch von den Tieren lernen. Also nicht nur, was ich schon fast banal und albern finde und dämlich verzeih, Tiere Kunststückchen beizubringen, anstatt zu gucken, welche Kunststückchen sie von ganz alleine können, weil sie sind, wie sie sind. Sprich, was ist ihre Lebenskunst? Ich glaube, wenn wir anfangen würden, das zu beobachten, würden wir mehr Kunststückchen lernen, als wir ihnen mit albernem Stöckchen bringen und holen und sonstigem beibringen können.
Das mit den Tieren ist wirklich etwas Wunderschönes. An der Prana-Schule haben wir ein Spezialseminar, Pranavita für Tiere, wo wir ganz gezielt energetisch mit Tieren arbeiten. Und wir arbeiten da mit verschiedenen Tierkommunikatorinnen zusammen. Und das ist ja auch ein wunderschönes Thema, dass man wahrscheinlich intuitiv sowieso kann, wenn man sich liebevoll auf sein Tier einlässt, aber dass man tatsächlich als Mensch lernen kann, Tiere zu hören, mit Tieren zu sprechen, mit Tieren zu kommunizieren, ist eigentlich eine wunderschöne Sache.
Da fällt mir was ein, Burger. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeguckt hast, aber sorry, verzeih, ich kann gerade nicht anders. Es gibt eine Frau, im YouTube findet man, aber ich weiß im Moment, bitte, bitte seht es mir nach, nicht, wie sie heißt. Und zwar kurz gemacht, es geht darum, sie ist in Afrika, sie wurde dahin bestellt und sie spricht mit Tieren. Und da ist dann eine. So eine Einrichtung für eingefangene, bedrohte Tiere oder Tiere in Not. Und dann ist diese schwarze Katze da. Ist ein Leopard, Panda, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall diese schöne, wunderschöne, große, schwarze Katze. Und er hat einen Namen, er heißt Damon. Und der Name gefällt ihm nicht, wie vieles andere ihm auch nicht gefällt. Und so faucht er alles an. Und dann kommt sie und unterhält sich mit der Katze. Die Katze erzählt ihm, dass ihm der Name nicht gefällt. Sie erzählt ihm sogar, dass er sich Sorgen macht um die beiden Geparden, die mit ihm gefangen worden sind und dahin gebracht worden sind, aber jetzt nicht mehr da sind. Viele Dinge, die sie von dem Betreuer der Katze gar nicht erfahren hatte. Die Katze hat ihr das erzählt. Und nachdem sie den ganzen Tag mit diesem zauberhaften Tier gesprochen hat, also dieses gedankliche Reden, ich schicke dir Bilder und empfange deine Bilder, was du denkst, war es am Abend so, dass diese Katze wieder rausging aus ihrer Box, endlich am Leben teilgenommen hat, hat endlich ihr Schicksal angenommen und dann gesagt, gut, ich bleibe hier, ich lebe hier, jetzt verstehe ich warum, es dient meinem Schutz, damit man nicht irgendein Jäger kommt und mich erschießt. Er hatte das Gefühl gehabt, nach vielen schlechten Erfahrungen, es wäre die nächste Strafe für ihn. Und nach diesem Gespräch ging er raus, setzte sich auf einen wundervollen großen Baumstamm und nahm sein Territorium und sein Revier an als Behüter und Beschützer für die anderen kleineren Katzen, die da noch kommen sollten. Und das beweist doch, dass wir zu so viel in der Lage sind und so viele Möglichkeiten haben, aber leider zu wenig davon nutzen. Und warum? Weil wir immer sagen, das geht nicht, das gibt's nicht. Unser begrenztes Denken, diese Grenzen, die wir im Kopf uns selbst aufbauen durch unsere, dass wir nicht dran glauben wollen, dass es da noch mehr gibt, ist, was uns wirklich beschränkt. Weil was ich nicht glaube, was ich nicht wahrhaben will, wird auch in meinem Leben nicht geschehen. Wir begrenzen uns selbst.
Ja, das stimmt einwandfrei. Wir setzen uns unsere eigenen Grenzen. Darum ist es so wichtig, aufzuklären, den Menschen zu sagen, bitte setzt euch keine Grenzen, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen, die du vielleicht hast, über die sind andere schon lange hinweg gestiegen und es ist alles, alles möglich. Diese Geschichte von dieser großen schwarzen Katze ist sehr schön. Ich werde sie mir sicher googeln und anschauen. Und da fällt mir noch eine zweite kleine Geschichte ein, die ich von einer mir bekannten Tierkommunikatorin gehört habe. Die wurde auf einen Bauernhof gerufen, weil es einem großen ausgewachsenen Schwein oder einem halb ausgewachsenen Schwein nicht so gut ging und die Bäuerin wollte Hilfe haben. Also hat diese Frau mit dem Schwein kommuniziert und das Schwein hat ihr gesagt, ich möchte so gerne wieder Beethoven hören. Und die Tierkommunikatorin konnte irgendwo ihren Augen nicht trauen und sie denkt sich, wie kommt dieses Schwein darauf, etwas über Beethoven zu wissen oder warum möchte es Beethoven hören? Und sie hat sich zuerst gar nicht getraut, der Bäuerin diese Information weiterzugeben, hat es aber dann doch getan. Und die Bäuerin hat ein Lächeln auf dem Gesicht bekommen und hat gesagt, aber ja klar, daran habe ich gar nicht gedacht. Denn als dieses Schwein klein war, habe ich ihm immer im Stall Beethoven vorgespielt. Ist das nicht schön?
Zauberhaft. Ich bin ehrlich, bei solchen Geschichten bin ich schon fast zum Tränen nah. Das ist auch, wo ich das mit der schwarzen Katze gesehen hatte. Wie wundervoll das nachher war. Mir standen wirklich die Tränen in den Augen. Und das ist wieder wichtig für uns. Aufhören mit diesem, wo haben wir es eigentlich her? Verzeiht diesen blöden Satz, macht euch die Tiere untertan und die Erde untertan. Nein, der Satz ist anders. Er ist für mich verdreht. Unter unserem Tun, durch unser Tun, soll die Erde wachsen und gedeihen. Und nicht die Tiere sind uns untertan oder auch die Tiere sollen unter unserem Tun wachsen und gedeihen. Wir sind der Gärtner hier in diesem ganzen Spiel. Wir lernen durch das Gärtnern. Wir lernen durch das Pflegen und Hegen, durch Kommunikation, durch Erfahrung und Erkenntnisse. Wir sind nicht hier zum Zerstören. Und was ich noch dazu sagen möchte, ich weiß, da draußen gibt es viele Veganer, Vegetarier, Fleischesser, Flexitarier. Hört auf, euch das gegenseitig vorzuschmeißen. Es ist nun mal so, dass Tiere Tiere essen, aber auch Gras essen und Pflanzen. Und es ist nun mal so, dass wir auch dazugehören, dass wir nun mal Fleisch essen. Aber dieses Massenproduktion muss aufhören. Und wenn man ein Stück Fleisch isst, in Ehrfurcht und Achtsamkeit und Dankbarkeit an das Tier und nicht dieses Massenhafte. Und dann hat das Ganze eine ganz andere Resonanz. Dann geht das auch in eine andere Resonanz. Und das muss nicht jeden Tag sein. Wir haben früher, glaube ich, Bogi, du kennst das auch noch. Einmal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch. Und es hat gereicht und es war achtsamer und es war eigentlich alles leichter, auch für die Tiere, für uns alle. Und das ist für mich wirklich wichtig, bin ich ehrlich.
Ich hätte auch noch eine kleine Geschichte, wenn ihr sie hören wollt. Also eine kleine Geschichte. Es ist eine realistische Geschichte.
Wenn du möchtest.
Gerne.
Ich entschloss mich 97 die Reiki-Ausbildung anzufangen und ich hatte in da Heute in Dankbarkeit, ich begab mich dann zu einer Reiki-Lehrerin und wurde eingeweiht ins Reiki. Und bei mir war das so, dass ich nach dem ersten Grad die Fähigkeit bewusst wurde, dass ich sofort mit der geistigen Welt in Kontakt war, respektive ich war dann ab sofort ein Channel-Medium. Nun gut. Diese Geschichte ging dann noch einige Jahre weiter, respektive ich hatte dann mit diesem Menschen, meiner Reiki-Lehrerin,